So, seid noch einmal ganz herzlich begrüßt von meiner Seite zum heutigen Gottesdienst. Und ihr seht hinter mir, worum es heute geht. Ich möchte heute mit dem Buch Kohelet, oder Prediger genannt, auch weiterfahren. Wir haben das letzte Mal, Und wenn ihr mich hört, ist es auch gut. Und genau, heute geht es um Kapitel 3, um die ersten 14 Verse, mit denen wir uns schwerpunktmäßig befassen möchten. Und ich werde heute auch kein Experiment mehr machen, wie letztes Jahr mit künstlicher Intelligenz, oder? Diejenigen, die dabei waren, damit ChatGPT, wo ich mir für diejenigen, die nicht dabei waren, habe eine Predigt schreiben lassen über Kohelet, habe die dann vorgelesen und hat aber niemand, glaube ich, gemerkt, oder? Und habe es natürlich dann gesagt, oder? Es waren nur etwa, glaube ich, 5 Minuten, so. Und ChatGPT hat 45 Sekunden gebraucht, um das zu schreiben, oder? Und eben heute mache ich das natürlich nicht mehr, müsste also mit natürlicher Intelligenz Vorlieb nehmen heute. ChatGPT habe ich gerade diese Woche gelesen, ist übrigens in Italien gesperrt worden, aus irgendwie Datenschutzgründen formell. Ich weiß nicht, was der eigentliche Grund ist, auch noch interessant, oder? Genau, und bevor wir jetzt beginnen, möchte ich noch zu unserem Gott beten. Ja, himmlischer Vater, ich habe jetzt gerade im Lobpreis wirklich einmal ganz neu erfahren dürfen, wie groß du bist, Herr, und wie wunderbar du bist, Herr. Und ich danke dir, dass wir dich anbeten können, dass wir dich kennen dürfen, Herr, und dass du dass du in unserem Leben bist, Herr, und dass wir nicht alleine da durchgehen müssen durch all die Dinge, Herr. Und bitte dich auch jetzt für heute Morgen, sei du mit uns, Herr. Du hast gesagt, dort wo 2 oder 3 in deinem Namen zusammen sind, bist du mit ihnen, Herr. Und danke, dass wir das wissen dürfen, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, Herr. Und öffne du unsere Herzen, unsere Ohren, Herr, für das, was du uns mitgeben möchtest, Herr, und sei du auch mit mir, Herr, damit ich das in Vollmacht tun kann, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. Ja, liebe Geschwister, wie wir das letzte Mal, was ich das letzte Mal gepredigt habe, gesehen haben, besteht das Buch Kohelet oder eben Prediger ist eigentlich eine Variation aus einem einheitlichen Thema. Dieses wird ganz am Anfang, im 1. Kapitel und dann auch ganz am Schluss, im 12. Kapitel, genannt. Es geht um die Nichtigkeit all dessen, was den Menschen betrifft. So beschreibt das Buch alles als trügerisch. Unser Wissen, den Reichtum, die Liebe, ja selbst das ganze Leben. Und im Kapitel 3 geht es in gewissem Sinne auch darum, und zuerst lehrt uns der Verfasser wahrscheinlich eben Salomo, das ist ja nicht ganz sicher, aber ich gehe jetzt davon aus, dass es Salomo ist, dass alles seine Zeit hat und danach werden wir an unsere Vergänglichkeit erinnert. Und bevor ich jetzt anfange, möchte ich die ersten 8 Verse aus dem Kapitel 3 vorlesen. Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Flicken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt beim Hören oder beziehungsweise beim Lesen dieses Textes, dieser Verse geht, was euch durch den Kopf geht, vielleicht ein Gefühl der Ohnmacht, der Machtlosigkeit oder sogar der Hilflosigkeit, weil es uns so vorkommt, als ob wir dem Lauf der Zeit einfach so ausgesetzt seien. Und die Frage, die mir nach zweimaligem oder dreimaligem Lesen dieser Verse in den Sinn gekommen ist, wie können wir Menschen erkennen, was gerade dran ist, wofür es gerade Zeit ist? Oder haben wir vielleicht gar keinen Einfluss darauf? Oder ist das vielleicht gar nicht die richtige Frage? Vielleicht ist die Frage, die mir da in den Sinn gekommen ist, schon gar nicht die richtige. Ich habe letztes Mal auch erwähnt, dass ich eine Stamps Studienbibel habe, in der viele Bibelstellen eben kommentiert und erläutert werden. Und zu diesen 8 Versen, die ich gerade vorgelesen habe, steht da Folgendes dazu. Ich lese das vor. Während unseres ganzen Lebens sind wir eingeschränkt durch den Einfluss von Zeit und von Veränderungen, auf die wir wenig oder gar keinen Einfluss haben. Doch Gott hat einen ewigen Plan, der die Absichten und Aktivitäten jeder Person auf der Erde beinhaltet. Wenn wir unser Leben für Gottes Absichten vorbehalten, indem wir böse Aktivitäten und Beweggründe vermeiden, wird der Heilige Geist in und durch uns, durch Gottes vollkommenen Plan für unser Leben durchführen. Dessen ungeachtet, welche Veränderungen auftreten, einschließlich Freuden und Schwierigkeiten, werden wir Gottes Pläne für uns zu seiner vollkommenen Zeit erfüllen, solange wir ihm die Führung unseres Lebens und unserer Umstände vertrauen. Soweit die Aussagen in der Stamps Bibel. Also auf Gott vertrauen, dass er die großen und auch die kleinen Dinge im Griff hat. Wenn wir gerade in dieser Jahreszeit, und jetzt scheint auch noch die Sonne, in die Natur schauen, so sehen wir uns oder werden uns bewusst, dass tatsächlich eben alles seine Zeit hat und wir auch keinen Einfluss zum Beispiel auf die Jahreszeiten haben. Und auch gar nicht haben müssen, weil er es ja unter Kontrolle hat. Und wir dürfen uns jetzt wieder darauf freuen, dass es Zeit ist, dass es in der Natur wieder zu sprießen und blühen beginnt nach der Winterruhe. Und wir erkennen dann auch, dass es Zeit ist, uns wieder vermehrt der Gartenarbeit zu widmen. Für viele mag das ein Grund der Freude sein, für den, der da vorne steht, also ehrlich gesagt nicht so, oder? Wir sehen und erleben also den Rhythmus der Jahreszeiten und es ist uns allen völlig klar, alles hat seine Zeit. Wir sagen ja auch im Volksmund zu seiner Zeit oder umgekehrt, etwas passiert zur Unzeit. Und wenn wir das sagen, so beschleicht uns kein Gefühl der Ohnmacht oder der Hilflosigkeit, sondern eher drücken wir damit aus, dass uns dies eine wohltuende Ordnung eigentlich gibt in unserem Leben, auf die wir uns verlassen können. Das gibt uns Sicherheit und Halt in unserem Leben. Zum Beispiel den Wechsel von Tag und Nacht, über den wir uns eigentlich keine Gedanken zu machen brauchen und der uns den Rahmen für unsere täglichen Verrichtungen eigentlich gibt. Was wäre aber, wenn es jetzt plötzlich um 12 Uhr, wenn wir dann beim Kaffee zusammensitzen, finster würde, also zur Unzeit? Wir sind in einer speziellen Woche, jetzt in der Karwoche, und wir gedenken dann am Karfreitag der Kreuzigung von Jesus Christus. Danke, Maggie. Und an diesem Tag ist genau das passiert. Ich lese aus Matthäus 27, den Vers 45, dort steht nämlich: Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Es war also quasi umgerechnet von 12 Uhr mittags bis um 3 Uhr nachmittags war es finster und die Leute erschraken natürlich, würden wir ja auch, oder? Denn sie wussten, dass dies nicht normal war und dass alles seine Zeit hat, wussten sie auch. Und dass die Finsternis sicher nichts am normalerweise helllichten Tag zu suchen hatte. Die gewohnte Ordnung war auf den Kopf gestellt. Alles hat normalerweise seine Zeit. Was will der Prediger, also eben Salomo, gehe ich davon aus, damit sagen? Vielleicht können wir zuerst schauen, wie er es sagt. Er redet immer in Gegensatzpaaren. Also zum Beispiel die Zeit für Weinen, die Zeit für Lachen, für Friede, für Krieg, für Töten oder Heilen und so weiter. Und er beschreibt das Leben, wie es halt nun mal ist. Manchmal ist es schön, manchmal ist es schwer. Mal haben wir Grund zum Tanzen und zum Lachen und mal zum Schreien und zum Weinen. Das Leben kann wunderbar, aber auch furchtbar sein. Beides ist wahr und beides ist eine Tatsache und beides gehört zu uns. Und es geht auch nicht immer gerecht zu im Leben. Das ist einerseits sehr nüchtern und realistisch beschrieben, andererseits aber auch zugleich tröstlich. Manchmal bemühen wir uns so sehr und bereiten uns sorgfältig auf etwas vor, wollen es richtig gut machen und dann geht es trotzdem schief, weil wir vielleicht zu verkrampft waren oder einfach zu viel wollten. Wir alle haben unsere Grenzen. Manchmal ist es an der Zeit, diese Grenzen zu spüren und daraus auch zu lernen. Wir haben also diese Gegensatzpaare von angenehmen und unangenehmen Dingen. Und wir sträuben uns wahrscheinlich alle innerlich davor, dass das Schlechte je seine Zeit bekommen soll. Zumindest nicht in unserem Leben. Also Kriege zum Beispiel sollen immer weniger oder vielleicht überhaupt keinen Raum oder keine Zeit bekommen. Dass dieser Wunsch ja nicht in Erfüllung geht, sehen wir gerade am Konflikt in der Ukraine, aber auch anderswo. Und es sollte doch auch mehr angepflanzt statt ausgerissen werden. Und Hass sollte keinen Raum bekommen, nicht auf Andersdenkende, Fremde oder anders Leute, die etwas anderes glauben als wir. Die Umwelt zerstören, Menschen niedermachen, Menschen ausbeuten, mobben, Lügen verbreiten, all das sollte doch eigentlich keine Zeit bekommen. Diese Verse sind wirklich sehr faszinierend und werden aber auch oft falsch verstanden. Ein König Salomo, der ja eben wahrscheinlich der Verfasser dieses Buches ist, hat sie keineswegs als Patentrezept oder als quasi seine eigene Meinung aufgeschrieben, sondern vielmehr als Beobachtung. Er schreibt nämlich bereits in Kapitel 1, im Vers 14, dass er alle Werke, die unter der Sonne getan wurden, beobachtet hat. Und ein Beobachter nimmt ja normalerweise eine neutrale Position ein. Es gibt ja so Wahlbeobachter in Ländern, wo die Demokratie da nicht ganz lupenrein ist, sind ja immer mehr. Und schaut einfach, was passiert. Und im Falle von Salomo hat er seine Beobachtungen auch noch aufgeschrieben und für uns dokumentiert. Und wenn er also geschrieben hat, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, wollte er wirklich, dass Menschen zu bestimmten Zeiten andere Menschen töten. Er hat auch geschrieben, suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Und fand er es wirklich gut, zu bestimmten Zeiten etwas zu verlieren. Das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Gegensatzpaare. So richtig es ist, dass man sich bei allem Tun fragen sollte, wann die richtige Zeit dafür gekommen ist, also die Frage, die mir da in den Sinn gekommen ist, so ist es doch nicht die eigentliche Aussage dieses Abschnitts. Wie gesagt, es ist keine Meinung oder gar Anweisung, sondern lediglich eine Beobachtung. Die Beobachtung nämlich, dass das Tun und das, was die Menschen tun und was sie, wie es ihnen ergeht, eben in Gegensätzen geschieht. Das ist auch unsere eigene Lebenswahrnehmung. Und es gibt Gegensätze, die sich im Laufe der Zeit aufheben oder auslöschen. Zum Beispiel, da wird einer geboren und dann stirbt dann wieder. Und es wird ein Garten angepflanzt und dem Nächsten gefällt das vielleicht nicht, der reißt den Garten das Zeug wieder aus und die ganze Mühe des Ersten war dann umsonst. Wir haben bei uns in der Nachbarschaft, wurde ein Haus verkauft, haben die Ersten dafür viel Geld, mit viel Mühe einen Wintergarten gebaut und die anderen haben dann auch mit viel Mühe, also nicht sie selbst, haben das in Auftrag gegeben, eine Woche lang mit dem Presslufthammer das ganze Betonfundament wieder weggespitzt und jetzt wieder wie es vorher war. Also die Mühe der Ersten war auch umsonst, das ist halt so. Und es werden auch Häuser gebaut und dann wieder abgerissen. Man sieht von dem ersten Haus überhaupt nichts mehr. Auch das haben wir da miterleben können. Da haben ein Nachbargrundstück da von dem alten Haus, das mit viel Mühe und auch Geld aufgebaut wurde, da ist kein einziger Stein mehr übrig geblieben. Jemand gewinnt an einem Tag vielleicht viel Geld, am anderen Tag verliert er es wieder und in der Summe hat sich nichts verändert. Und Salomo fasst dann diese Beobachtungen in eine allgemeine Schlussfolgerung zusammen und schreibt in den Versen 9 bis 11 Folgendes. So geht es jetzt nicht mehr da. Aha, ich muss dich nach vorne da. Gut. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Warum hat Salomo das aufgeschrieben? Und warum steht es in der Bibel? Es muss doch mehr sein als nur die vielleicht fast etwas resignierte Erkenntnis eines alten Mannes. Und das ist es natürlich auch. Denn Salomo schrieb in Vers 11 noch einmal, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Gottes Handeln hat immer eine Ewigkeitsperspektive. Und unsere menschliche Perspektive ist natürlich unglaublich begrenzt im Gegensatz zur göttlichen Perspektive. Und unser Blick ist viel zu klein, um das, was Gott tut, in seinem ganzen Ausmaß auch nur annähernd erfassen zu können. Gott hat die ganze Menschheitsgeschichte im Blick. Und wir als Menschen, wir können nicht einmal unser eigenes Leben überblicken und sind vor allem damit beschäftigt, was uns gerade freut oder vielleicht oft auch plagt. Und wo ich mir als Mensch sofort Linderung erwarte aus meiner Not, aus meinen Schmerzen, meiner Krankheit, kann es sein, dass Gott einen ganz anderen Zeitplan hat, den wir eben nicht erkennen können. Und dieses Warten auszuhalten, kann uns natürlich an unsere Grenzen bringen, manchmal. Und dann folgt auf diese Erkenntnis bei Salomo dann doch noch eine Anweisung, die wir beherzigen sollen und die uns im Leben weiterhilft. Eigentlich sind es zwei Anweisungen. Die eine betrifft die Zeit, in der Gott alles schön gemacht hat, und die andere die Ewigkeit, die Gott uns als Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Die ersten beiden Anweisungen finden wir in den Versen 12 und 13. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt, als sich zu freuen und Gutes zu genießen in seinem Leben. Doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist auch das eine Gabe Gottes. Viele Christen, so habe ich manchmal den Eindruck, schämen sich fast dafür, etwas richtig zu genießen oder es sich gut gehen zu lassen, eben zum Beispiel ein gutes Essen von Salomo und von Gott, von dem ja alle Schrift eingegeben ist, also auch Kohelet, dürfen wir uns aber sagen lassen, genießen wir die schönen Momente in unserem Leben und freuen uns an all dem Schönen. Denken wir auch nicht zu viel über den Sinn und Zweck nach, warum dieses und jenes jetzt gerade geschieht und warum mir dieses oder jenes zustößt. Seien wir vielmehr dankbar und erkennen wir, dass alles, was wir haben, ein Geschenk, eine Gabe Gottes ist. Und mit unserem viel zu kleinen Verstand können wir das nicht ergründen, warum es jetzt gerade so oder so passiert. Und die Dankbarkeit ist sehr wichtig. Gerd hat am letzten Sonntag bei der Begrüßung ein Zitat vorgelesen, das mich sehr angesprochen hat. Und ihr habt es sicher auch noch in Erinnerung. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren glücklich. Und das ist das wirklich fast ein Schlüssel zum Glücklichsein. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Die zweite der beiden Anweisungen finden wir in Vers 14. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Man kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man ihn fürchte. Wunderbare Worte. Also Salomo, der Prediger, lebte zu einer Zeit, als er viele Erkenntnisse über Gott und Jesus noch im Dunkeln lagen. Und er hat, wenn man dieses ganze Kohelet und auch die Sprüche und das Hohelied und alles von ihm liest, dann muss man schon zum Schluss kommen, dass er sehr viel nachgedacht hat und sich extrem viele Gedanken gemacht hat. Das kommt eben auch im ganzen Buch Kohelet gut zum Vorschein. Und sicher hat er auch viel gebetet davon, das wissen wir nicht, aber davon gehe ich aus. Und er kam zu dem Schluss, was Gott tut, hat ewigen Wert und eine ewige Bestimmung. Deshalb haben wir Grund zur Ehrfurcht vor ihm. Und Gottes Handeln ist eben nicht der Vergänglichkeit unterworfen, wie unser menschliches Tun und Handeln. Und das bedeutet auch, dass Gott einen Plan für die Welt und für uns Menschen hat und er folgt diesem Plan seit den Tagen der Schöpfung oder schon vorher. Er kommt mit seinem Plan ans Ziel, wenn die Zeit dieser Welt zu Ende geht. Ja, selbst die Zeit ist ja auch das, was Gott erschaffen hat. Und wir haben sehr begrenzten Einfluss darauf. Während wir also in der Zeit und in der Zeitlichkeit vor uns hinleben, ohne etwas zu schaffen, was wirklich Bestand hat, baut Gott sein ewiges Reich. Das können wir, solange wir hier noch auf Erden sind, weder verstehen, noch können wir es beweisen, aber wir können glauben, was in Gottes Wort steht. Und wir sollen ihm vertrauen. Für uns und unseren Verstand hat alles seine Zeit, ist alles zeitlich begrenzt. Wir treten quasi auf der Stelle. Aber wir vertrauen darauf, dass bei Gott alles voranschreitet, gemäß dem Plan, den er uns in seiner Schrift offenbart und auch was noch kommen wird. Und wir vertrauen ja auch ganz besonders darauf, dass Gott uns aus unserer Zeitlichkeit erlöst und uns eben Anteil gibt an seiner Ewigkeit, wo es den Begriff der Zeit gar nicht mehr gibt. Salomo schrieb, geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Aber Jesus schenkte uns die Wiedergeburt zum ewigen Leben. Und wer Jesus vertraut, wird herausgerissen aus dem Zustand der Vergänglichkeit, die eben auch vom Tod geprägt ist, und hineingenommen in Gottes Ewigkeit. Das ist ja unsere Hoffnung, dort, wo die Liebe herrscht. Gott hat seinen einzigen Sohn für uns geopfert. Und Jesus hat all unsere Sünden, unsere Schuld und unsere Krankheiten getragen, damit wir ewiges Leben haben. Daran gedenken wir da gerade speziell in dieser Woche. Mit Jesus bekommen wir für unser Leben festen Boden unter unsere Füße. Auf diesem Grund können wir unser Leben aufbauen. Er sorgt für einen festen Halt und eine verlässliche Orientierung. Und auch wenn wir dann einmal wanken oder sogar kippen, also fallen, stürzen wir eben nicht ins Bodenlose, sondern werden aufgefangen. Wer in Jesus den Grund seines Lebens gefunden hat, der kann nie tiefer fallen als in seine rettenden Armen, wie man sagt. Salomo schreibt, dass man nichts von dem, was Gott getan hat, gemacht hat, hinzufügen oder wegnehmen kann. Trotzdem fehlt es natürlich bei uns Menschen nicht an Versuchen, dem Handeln Gottes noch etwas hinzuzufügen und es als ergänzungsbedürftig und damit unvollkommen hinzustellen. Seien es auch Glaubensrichtungen, die meinen, die Bibel durch weitere Schriften ergänzen zu müssen, oder neue Erlöser zu präsentieren, die erst dann das Erlösungswerk von Jesus vollenden. Oder die Bestrebungen des Transhumanismus, vor dem es einem ja eigentlich graust, oder? Also mich zumindest, dessen Ziel die Verschmelzung von Mensch und Maschine ist. Auch hier steht die Annahme oder wohl eher die Überzeugung dahinter, dass der von Gott erschaffene Mensch, also wir alle, nicht perfekt und deshalb optimierungsbedürftig sei, verbesserungsbedürftig sei. Wobei die Verfechter des Transhumanismus wohl eher nicht oder ohnehin nicht an die Schöpfung glauben. So schreibt der dem WEF nahestehende israelische Historiker Yuval Harari, ich weiß nicht, ob ihr von ihm schon gehört habt, in seinem umstrittenen Buch Homo Deus, auch ein super Name. Er schreibt folgendes: Nachdem wir die Menschheit über die animalische Ebene des Überlebenskampfes hinausgehoben haben, werden wir nun danach streben, Menschen in Götter zu verwandeln. und aus dem Homo sapiens den Homo Deus zu machen. Hochmut kommt vor dem Fall, kann man da nur sagen. Um nun schon all die Verse, die wir uns heute ein wenig näher angeschaut haben, zu schreiben, das setzt schon eine große Portion an Weisheit voraus. Und genau das hat sich ja auch Salomo von Gott erbeten, nämlich Weisheit, und wurde von ihm auch reichlich damit gesegnet. Und wenn mehr Menschen beherzigen würden, was allein in den ersten 14 Versen des Kapitels 3 von Kohelet geschrieben steht, so sähe es auf dieser Welt anders aus. Und Salomo hat ja noch nichts von Jesus Christus gewusst. Und er hätte wohl viel dafür gegeben, das zu kennen, was wir heute über Jesus wissen. Über den, der all unsere Sehnsucht nach dem Ewigen, wie er auch geschrieben hat, stillt. Der uns mehr gibt als nur Weisheit, die letztlich noch so viele Fragen offen gelassen hat, wie wir auch bei Salomo sehen. So sind wir privilegiert, dass wir in einer Zeit geboren wurden, in der die folgenden Aussagen aus dem Galaterbrief schon Tatsache geworden sind. Ich lese zum Schluss aus Galater 4 die Verse 4 bis 7. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun die Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Amen.